Letzten Sonntag sind wir gestartet in den zweiten Teil in der Auslegung der Offenbarung des letzten Buches der Bibel unter dem Thema, wie es da vorne sieht, Licht im Dunkel. Und herzlichen Dank auch heute wieder, dass ihr gekommen seid. Danke für das große Interesse auch an diesem letzten Buch der Bibel. Und das Stichwort, wo wir letzten Sonntag gestartet sind, es war das Stichwort erwartungsvoll. Weil die Offenbarung jetzt in ihrem zweiten Teil ab Kapitel 4 vom Modus Gegenwart in den Modus Zukunft schaltet. Und deshalb beginnt Johannes im Kapitel 4 dieses Kapitel mit folgenden Worten. Er sagt, danach wurde mir etwas anderes gezeigt. In den ersten drei Kapiteln wurde uns beschrieben, was hochaktuell ist für die Gegenwart. Lohnt sich wieder mal zu lesen, diese Sendschreiben. Da finden wir uns alle. Jeder Christ ist irgendwo darin beschrieben, in diesen sieben Sendschreiben. Hochaktuell für die Gegenwart. Mal zu überlegen, wie werde ich beschrieben? In welchem Sendschreiben bin ich zu finden? Das ist Gegenwart. Jetzt also der Modus Zukunft. Wir lesen es am Anfang, da wird Johannes gewissermaßen eingeladen, von Jesus hinaufzusteigen aus der diesseitigen Dimension in die jenseitige Dimension, in den Himmel, so wie eine Treppe. Und er sieht jetzt durch eine geöffnete Tür und was sieht er? Er sagt dann als erstes, ich sah einen Thron im Himmel stehen. Ich sah einen Thron im Himmel stehen und auf dem Thron saß jemand. Mögt ihr euch noch erinnern? Auf dem Thron saß jemand. Gewissermaßen hält Johannes den Atem an, was er da sieht. Vor Ehrfurcht wagt er gar nicht zu sagen, was er sieht. Wie wir es gesungen haben im ersten Lied. Meine unwürdigen Augen sehen die Schönheit Gottes. Hat die Schönheit Gottes gesehen. Da verschlägt ihm die Sprache und er sagt gar nicht, wer da auf dem Thron sitzt. Wie die alten Juden, die haben jeweils ja den Namen Yahweh, den Namen Gottes, gar nicht ausgesprochen, vor Respekt. Und das Gleiche sehen wir hier. Johannes sieht also, auf dem Thron sitzt der Lebendige, der Schöne und der Heilige Gott. Und der Vers, der dann die Grundlage letzten Sonntag war für das Abendmahl, dort sagt Johannes, ich sah in der Mitte, da wo der Thron war, noch jemand anders, nämlich ein Lamm stehen. Das ist gewissermaßen das Gesamtbild der Offenbarung und auch das Gesamtbild des Neuen Testamentes. Der allmächtige, schöne und heilige Gott sitzt auf dem Thron und zu seiner Rechten sitzt Jesus, unser Erlöser, und sie regieren zusammen. Das ist das Bild, das wir in der ganzen Heiligen Schrift finden. Das ist hier, auch wenn es nicht jetzt im Detail so beschrieben wird, das ist auch dieses Bild, das wir heute vor uns haben. Und das klingt schon im Alten Testament an. Wo zum Beispiel David sagt im Psalm 110, ich habe gesagt zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich alle deine Feinde zum Schemel deiner Füße versammelt haben. Das ist also auch schon prophetisch genau diese Sicht, die uns hier im Kapitel 4 gezeigt wird. Und wenn jetzt ab Kapitel 4 es um die Zukunft geht, dürfen wir zuerst jetzt einen Einblick haben an den Ort, wo die Weltgeschichte, wo die Rettungsgeschichte Gottes zum Ziel geführt wird. Darf ich jetzt nochmal sagen, was ist das für ein Privileg, auch für uns heute Morgen. Wir Winzlinge, wir Stäublinge werden gewissermaßen an der Hand, die Hand genommen und werden an den Ort geführt, bekommen Einblick an den Ort, wo die wichtigsten Entscheidungen getroffen werden, was in Zukunft geschieht. Mit dieser Erde, mit diesem alten Planeten Erde, mit dem ganzen Universum, aber auch mit uns Menschen. Gott sitzt auf seinem Thron. Und auch Jesus, der Erlöser, hat sich gesetzt zur Rechten Gottes und regiert. Was für ein Trost. Was für eine Geborgenheit, wenn uns das vor Augen steht. Das heißt, wir sind nicht blindem Schicksal ausgeliefert im neuen Jahr und auch in der weiteren Zukunft, sondern wir stehen unter Gottes Schutz. Wir stehen unter seinem Thron. Es ist interessant, schon die alttestamentlichen Psalmisten reden davon. Wenn sie immer wieder sagen, der Herr ist meine Burg, der Herr ist mein Fels. Da hatten sie bereits schon dieses Bild, das uns hier in Offenbarung 4 gezeigt wird. Gott sitzt auf dem Thron, selbst in den Missständen, in allem Unverständlichen in unserem Leben. Ich durfte einige Tage eine Auszeit haben in der Vorbereitung auf diese Predigtreihe im Graubünden, und da ist Monika und mir so eine Stelle so richtig eingefahren. Psalm 94. Ihr kennt das auch, man liest die Bibel, es redet nicht immer gleich zu uns, Gottes Wort, aber manchmal gibt es Momente in unserem Leben, da fahren uns Gottes Wort so richtig ein. Uns ist das so richtig eingefahren. Auch dieser Gedanke, Gott sitzt auf dem Thron. Er ist unser Schutz, er ist unser Fels, Psalm 94. Er bringt seinen Plan, den er sich vorgenommen hat, vor Urzeiten letztendlich auch zum Ziel. Noch etwas. Der auf dem Thron sitzt, der hat genug Kraft, um uns, um mich, schwache Christen, manchmal auch schwankende Christen, letztendlich ans Ziel zu führen. Was für ein Trost. Vor einiger Zeit war die Delegiertenkonferenz der FEG Schweiz, und da habe ich eine Person getroffen. Das hat mich besonders gefreut, dass ich die traf. Es war nämlich mein 2 Jahre jüngerer Bruder. Und ich habe mich nicht nur gefreut, dass ich ihn getroffen habe, sondern ich freue mich immer über seine Geschichte. Mein Bruder, der kam relativ spät zum Glauben, ist ja im gleichen christlichen Elternhaus aufgewachsen wie ich. Zuerst kam seine Frau zum Glauben, die nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, und dann erst viel, viel später er. Und einer der Gründe, warum er lange nicht wagte, in die Nachfolge von Jesus zu treten, war folgender: Er hat immer gedacht, ich bin doch ein Versager. Nachfolge Jesu wäre schon richtig, aber ich beginne doch nicht. Ich weiß ja eh, dass ich es nicht schaffe, bis ans Ziel zu kommen. Das Christsein hat so viele Klippen, besser ich fange nicht an, ich schaff's eh nicht. Ich komme nicht durch. Und hier wird uns dieses Bild gezeigt. Gott sitzt auf dem Thron, zu Rechten Jesus Christus. Und er hat genug Kraft, um auch dich schwankenden Christen, manchmal unsicheren Christen, der mit vielen Zweifeln und Fragen geplagt wird, letztendlich sicher ans Ziel zu führen, denn er regiert auf seinem Thron. Also letzten Sonntag sind wir gestartet mit dem Stichwort erwartungsvoll. Und das Stichwort, das jetzt über der Fortsetzung in diesem Kapitel 4 steht für heute, heißt geheimnisvoll. Aber ich möchte zuerst darauf hinweisen, wer am letzten Sonntag nicht da war, bitte, ich möchte euch ermutigen, hört das doch nach, damit ihr den Anschluss nicht verpasst, damit wir das große Bild nicht verlieren dieser Predigt 3. Ist es wichtig, wenn wir nicht dabei sind, hört das einfach nach, dass es nicht einseitig dann wird. Denn ein Text hängt am anderen und nur so sehen wir das Gesamtbild. Heute steht also das Stichwort über diesem Text geheimnisvoll. Wir haben schon gemerkt in der Einleitung, das ist es tatsächlich, was uns da weiter um den Thron im Himmel gezeigt wird. Und jetzt will ich euch diesen Text vorlesen und ihr dürft gerne mitlesen oder auch nach vorne schauen. Offenbarung 4, ab Vers 6. Unmittelbar beim Thron, rings um ihn herum, standen 4 lebendige Wesen, die vorn und hinten mit Augen bedeckt waren. Das erste dieser Wesen glich einem Löwen. Das zweite hatte, sah aus wie ein junger Stier. Das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch. Und das vierte sah aus wie ein Adler im Flug. Jedes dieser vier Wesen hatte sechs Flügel. Und auch die Flügel waren überall, selbst auf der Unterseite, mit Augen bedeckt. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der allmächtige Herrscher, er, der da war, der ist und der kommt. Und so oft sie dem Ehre erwiesen, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, so oft sie ihn rühmen und ihm ihren Dank bringen, werfen sich auch die 24 Ältesten vor ihm nieder und beten ihn an. Ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen: Würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Weiter werden hier jetzt in unserem Text vor diesem Thron Gottes vier Wesen beschrieben. Es war ja eindrücklich auch in der Einleitung, diese vier Wesen, die sind schon ein bisschen eigenartig, die sind schon ein bisschen fremd in unserer Vorstellung, aber sie sind geheimnisvoll, tatsächlich. Diese vier geheimnisvollen, lebendigen Wesen, die auch zum innersten Kreis, zum innersten Umfeld des Thrones Gottes gehören. Ich lese es noch einmal. Unmittelbar beim Thron rings um ihn herum standen vier lebendige Wesen, die vorn und hinten mit Augen bedeckt waren. Und jedes dieser vier Wesen hatte sechs Flügel. Und auch die Flügel waren überall, selbst auf der Unterseite, mit Augen bedeckt. Das ist das natürlich naheliegend zu fragen, wer sind denn diese vier fremdartig für uns wirkenden Wesen, diese lebendigen Wesen? Ich kann ja heute Morgen keine theologische Exegese machen, ich fasse es mir zusammen. Die naheliegendste Erklärung, die es gibt, ist folgende. Es wird höchstwahrscheinlich sind diese vier lebendigen Wesen eine Art von Engelwesen. Warum ist das die naheliegendste Auslegung? Weil ähnliche Engelwesen begegnen uns schon im Alten Testament. Im Besonderen auch im Buch Hesekiel, wiederholt. Ihr findet auch die Parallelstellen dazu, wer das gerne nachlesen möchte, zu Hause im Predigtflyer. Diese Art von Engel, schon gehört in der Einleitung, die waren voller Augen. Was heißt das? Sie waren voller Augen. Für uns komisch, aber da ist eine Botschaft drin. Nämlich die Botschaft, ich lege das ganz einfach aus, nämlich im innersten Thronbereich Gottes findet sich sehr, sehr viel Sehvermögen. Mit Augen sieht man ja. Um den Thron Gottes, da gibt es sehr viel Sehvermögen, da gibt es sehr viel Einblick, da gibt es sehr viel Weitblick über das, was in Zukunft geschehen wird. Mit dieser Welt, mit dem Universum, mit uns Menschen, letztendlich auch mit mir. Was für ein Trost. Gott sieht alles schon im Voraus. Wir lesen das auch schon im Alten Testament. Alle Tage meines Lebens waren schon ins Buch Gottes geschrieben. Was für ein Trost. Gott sieht alles. Natürlich hat das auch eine andere Seite. Gott sieht auch alles in meinem Herzen. All meine Motivation. Er sieht es auch, wenn ich zum Beispiel als Christ wieder anfange, gewisse Sünde zu tolerieren. Groll, Hass. Unversöhnlich. Natürlich, das sieht er auch. Aber es ist vor allem Trost für die Christen. Die Engelwesen sind voller Augen. Und noch etwas ist Besonderes. Sie haben diese vier Wesen je 6 Flügel. Und diese Flügel sind auch noch voller Augen. Also das hängt eins am anderen. Je 6 Flügel haben sie. Das heißt, vom innersten vom Thron Gottes geht, können wir sagen, globale Mobilität aus. Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht gegenwärtig ist, wo Gott nicht hinfliegen könnte, ganz einfach ausgelegt. Es gibt kein Ereignis im Universum, auf diesem blauen Planeten und auch in meinem Leben, das Gott nicht weiß. Auch in den Bildern aus dem Alten Testament, vor allem im Alten Testament, finden wir immer wieder das Bild der überall anwesenden Flügel Gottes. Als Ort des Schutzes, als Ort der Nähe Gottes, als Ort der Geborgenheit. Die Flügel Gottes, die uns immer erreichen und uns zur Verfügung stehen. Bei der Vorbereitung ist mir diese Geschichte wieder neu vor Augen gekommen. Einige kennen die Geschichte. Sie ist jetzt genau ein Jahr her. Da sind diese 7 jungen Leute, waren am Nordkap, haben dort ihre Ferien verbracht, haben das Nordlicht genossen. 7 Christen. Und auf dem Heimweg noch in Schweden sind 6 von diesen 7 Christen tödlich verunfallt. Ich kenne einen Vater, der beide Söhne, die einzigen Söhne, mit einem Schlag verloren hat durch diesen Unfall. Und ich habe ihn besucht und er hat mir erzählt, im Sommer habe ich ihn besucht, es war gerade am Skirennen in Adelboden, die meisten kommen aus Adelboden, er war dort im Einsatz, er hat dort eine missionarische Aktion mitgeholfen und da kommt die Polizei, weiß von nichts. Und ruft ihn weg da vom Skirennen und ein anderer Polizist ging zu seiner Frau, war schon zu Hause. Und dann eröffnen sie ihm, eure beiden Söhne sind tot. Völlig unerwartet, was für ein Schlag. Sie haben beschrieben, was das mit ihnen gemacht hat. Dann war die Beerdigung, riesige Beerdigung, tausende von Leuten. Und während dieser Beerdigung, und deshalb erzähle ich euch die Geschichte, hat die Trauergemeinde dieses Lied angestimmt aus dem 5. Buch Mose, wo es heißt, auf Adlersflügeln getragen, heißt es in diesem Lied, übers brausende Meer der Zeit. Getragen von Adlersflügeln bis hinein in die Ewigkeit. Und am Schluss heißt es, unter diesen kräftigen Flügeln, da ist Frieden. Und unter seinen Flügeln, da ist Kraft. Wow, das bewegt. Aber genau dieses Bild wird uns gezeigt, schon im Alten Testament. Die überall anwesenden starken Flügel Gottes, die auch in tiefster Not, in allem Unverständigen letztendlich Trost spenden, wo letztendlich auch da Frieden zu finden ist, die Nähe Gottes erlebbar wird und die Geborgenheit Gottes. Und jetzt zur Frage, ja, wie sehen denn diese 4 lebendigen Wesen aus? Wir haben es gehört und gelesen, eines sieht aus wie ein Löwe. Ich möchte das nicht ausreizen, ich habe das letzten Sonntag erklärt, warum ich diese Bilder, die ja hier sehr abstrakt sind, nicht ausreizen möchte in der Auslegung. Aber ein Löwe steht für was? Könnt ihr sicher sagen, für die Majestät, ein majestätisches Tier, ein Bild auch für die Majestät Gottes. Ein anderes Tier sieht aus wie ein Stier. Es steht für überlegene Kraft. Ein anderes sieht aus oder ein Gesicht wie ein Mensch. Ein Hinweis auf die das überlegene Wissen der Menschen über alles andere in der Schöpfung. Und ein anderes Tier sieht aus wie ein Adler. Hinweis auf die Schnelligkeit eines Adlers, seine Mobilität. Wir finden auch zu diesen Bildern wieder Parallelen bereits im Alten Testament in Hesekiel 7. Wir finden dieses Bild auch wieder in Offenbarung 12. Und jetzt noch zur Frage, was tun denn diese vier geheimnisvollen Wesen? Wir haben es gehört und gelesen, sie beten an Gott und das Lamm Jesus Christus. Sie beten ihn an in seinem Erlösungshandeln, in seinem Regierungshandeln, und zwar unermüdlich. Ich lese das noch einmal, Vers 8. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue. Heilig, heilig ist Gott der Herr, der allmächtige Herrscher, er, der da war, der da ist und der da kommt. Sie beten also an den allmächtigen Gott und das Lamm. Und im nächsten Kapitel lesen wir dann auch, dass diese vier lebendigen Wesen auch als Helfer zur Verfügung stehen, damit Gott sein Regierungshandeln zum Ende bringt. Aber hier jetzt in unserem Text stimmen jetzt auch die 24 Repräsentanten des Volkes Gottes, diese 24 Ältesten, oder eben auch 24 Repräsentanten der Gemeinde Gottes ins Lob ein vor dem Thron Gottes und vor dem Lamm. Ich sage es noch einmal, diese 24 Repräsentanten, dazu gehören eigentlich auch wir. Zu diesen Repräsentanten des Volkes Gottes im erweiterten Sinne gehören auch wir dazu. Und sie beten an den Schöpfer und Erlöser und sagen, hab sie auch auf der Folie, sie sagen, würdig bist du, Herr unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen, denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Du bist der Schöpfer, das ist die Begründung, denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Deshalb bringen wir dir unseren Ruhm und dir gilt alle Ehre. Und ich möchte euch einladen, dass wir vor diesem Gedanken einen Moment stille stehen. Du bist würdig zu nehmen, allen Ruhm und alle Ehre, denn du bist der Schöpfer aller Dinge. In Römer 1, Vers 25 beklagt nämlich der Apostel Paulus genau das Gegenteil. Da beklagt der Apostel Paulus, statt den Schöpfer beten die Menschen das Erschaffene an, die Schöpfung an und dienen ihr. Ist das nicht eine treffende Beschreibung auch für unsere Zeit? Man sieht es an, die Natur, die Schöpfung anzubeten und wendet viel Zeit auf, die Natur anzubeten statt den Schöpfer. Oder man betet die vielen Freizeitmöglichkeiten an. Man gibt so viel Geld aus, so viel Zeit aus. Ja, wer hat uns denn die Zeit geschenkt? Wer hat uns denn geschenkt, dass wir überhaupt Geld haben? Gott ist der Schöpfer all dieser Dinge. Und die Menschen beten das Erschaffene an. Oder wir beten an, was Menschen erschaffen haben. Wir beten vielleicht unseren eigenen Erfolg an. Und alle Zeit und Energie wird da investiert. Ja, warum haben wir denn überhaupt Erfolg? Es ist etwas Schönes, auch Berufserfolg zu haben. Das ist ja nicht Schlechtes. Ich glaube, es will Gott sogar auch, dass wir Berufserfolg haben. Aber warum haben wir denn eigentlich Erfolg? Weil uns Gott entsprechende Begabungen gegeben hat, dass wir eben gut sind in unserem Beruf und etwas erreichen. Und die Menschen sind immer in Gefahr, eben diesen Erfolg anzubeten, das, was Gott geschenkt hat, was Gott erschaffen hat, statt den Schöpfer. Und bringen so viel Zeit und Energie nur für diese Dinge auf. Und die Frage ist immer, wie viel Zeit setzen wir ein und wie viel Energie für Gott und sein Reich? Wie viel Zeit und Energie wenden wir auf für die Gemeinschaft mit diesem großen Gott und seinem Sohn Jesus Christus, was er so liebt, diese Gemeinschaft mit uns? Die 24 Repräsentanten Gottes, und das sind wir, mit gemeint. Beten an den Schöpfer und Erlöser. Du bist würdig, Ehre und Ruhm zu empfangen, denn du bist der Schöpfer aller guten Dinge. Noch etwas machen sie. Gleichzeitig haben wir gelesen, legen diese 24 Ältesten diese ihnen von Gott geschenkten Kronen vor dem Thron Gottes nieder. Ein schönes Bild. Ich sehe darin Ermutigung, dass wir das ihnen gleich tun. Auch unsere von Gott geschenkten Kronen, das können ganz verschiedene Dinge sein, diese Kronen, vor dem Thron hinzulegen. Wie machen wir das? Dass wir immer wieder sagen, Vater im Himmel oder Jesus, lieber Jesus, ich will ganz auf dich ausgerichtet bleiben, auch in allem Stress des Alltags, in allen Pflichten des Alltags, in allen Möglichkeiten, die der Wohlstand uns bietet. Das soll über allem stehen. Wir wollen, ich will auf dich ausgerichtet bleiben. So dürfen auch wir immer wieder neu unsere Kronen vor dem Thron Gottes hinlegen. Und sagen, wir ehren dich als unseren Schöpfer, als unseren Erlöser. Und wir sind so froh, dass du der König bist, der auf dem Thron sitzt und uneingeschränkt regiert. Und deshalb schenken wir dir gerne auch von unserer Zeit und von unserer Energie. Und so dürfen wir unsere Kronen vor den Thron Gottes hinlegen. Und so bleibt Gott, Gott in unserem Leben. Und wird nicht plötzlich das Erschaffene oder die Schöpfung zu unserem Gott. Wir waren kürzlich am letzten Freitag in Fretikum, da kam der bekannte Evangelist Wilhelm Pals wieder mal in die Schweiz und hat so aus seinem Leben erzählt. Er hat uns eine Sache, die ist mir unter die Haut gegangen, was er gesagt hat. Ich habe gelernt als 20-Jähriger, das ist mir geblieben bis ans Ende, bis heute. Er ist jetzt 84. Aber er hat nochmals Vollbass gegeben. Am Schluss hat er nochmal völlig evangelisiert. Wie immer ist dann da zur Türe raus, roter Punkt oder grüner, wie früher. Er hat gewartet, wenn sich nur jemand bekehren will. Und vorher hat er nochmal seine Lebensgeschichte erzählt. Als 20-Jähriger kam er zum Glauben. Da hat gesagt, was mir immer wichtig war, und das habe ich von Werner Heukelbach, wer nicht lernt, regelmäßig bewusst Zeit für Gott zu investieren, der verpasst das Leben. Das habe ich gelernt. Regelmäßig nehme ich einfach Zeit, auch wenn ich voll im Stress bin, um diese kostbare Gemeinschaft mit dem Lamm, mit dem Vater im Himmel zu pflegen. Und so legen wir noch heute die Krone nieder. Das hat mich so bewegt, diese Frische, die geblieben ist bei ihm bis ins hohe Alter. Das hat damit zu tun. Sich eingeübt, jetzt schon diese geschenkten Kronen immer wieder vor den Thron Gottes hinzulegen, Zeit und Energie für die Gemeinschaft mit Gott zu investieren. Aber jetzt, bevor wir zur nächsten Szene gehen, möchte ich nochmals zusammenfassen, was wir da sehen, was da beschrieben wird. Um den Thron Gottes herum flattert es, könnten wir sagen. Um den Thron Gottes fliegt es. Um den Thron Gottes schaut es mit vielen, vielen Augen. Um den Thron Gottes drängt es mit unbändiger Energie dahin, dass der Plan Gottes mit dieser Welt, mit dem Universum, mit uns Menschen endlich zum Ziel kommt. Und um den Thron Gottes vibriert es richtig, wenn wir dieses Bild aufnehmen. Deshalb ist alles in Bewegung, Tag und Nacht, vor Staunen, vor Anbetung, vor freudiger Erwartung der Zukunft, des Endes des Planes Gottes und seiner Vollendung. Und ich möchte jetzt uns einladen, dass wir mit einstimmen in dieses Lied, Lob dieser vier lebendigen Wesen und der 24 Repräsentanten des Volkes Gottes. Da sage ich es noch einmal, da gehören wir dazu. Die IG Band hat Lieder ausgewählt, die inhaltlich genau auch diesen Text wiedergeben. Wie gut tun solche Lieder, das hilft uns doch fokussiert zu bleiben. Und da werden unsere Alltagssorgen und Bedrängnisse klein vor dem Thron zu stehen. Und wir dürfen allein aus Gnaden, haben wir gesungen, vor diesem Thron stehen. Und dazu lade ich euch noch einen Moment ein. Wir wechseln jetzt noch zu Kapitel 5. Da werden uns drei Szenen beschrieben, aber heute beschäftigen wir uns nur mit einer, mit der ersten Szene. Ich lese den Text aus Offenbarung 5, die Verse 1 bis 4. Jetzt sah ich, dass der auf dem Thron saß, in seiner rechten Hand eine Buchrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und war mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, seine Siegel aufzubrechen? Aber da war niemand, weder im Himmel noch auf der Erde, noch unter der Erde, der das Buch öffnen konnte, um zu sehen, was darin stand. Keiner war zu finden, der würdig gewesen wäre, die Buchrolle aufzumachen und etwas von ihrem Inhalt zu erfahren. Darüber weinte ich sehr. Wir haben es gehört vorhin in diesem weiteren Verlauf des Kapitels 5 oder jetzt am Anfang von diesem Kapitel 5 geht es darum, dass eine geheimnisvolle Buchrolle geöffnet werden soll. Ich lese noch einmal. Jetzt sah ich, dass der auf dem Thron saß, in seiner rechten Hand eine Buchrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und war mit 7 Siegeln versiegelt. Doch da stellt sich uns natürlich sofort die Frage, was ist denn das für eine Buchrolle? Wir spüren, diese Buchrolle muss einen äußerst wertvollen Inhalt haben. Deshalb ist sie auch mit 7 Siegeln versiegelt. Warum mit 7 Siegeln? Diese 7 Siegeln weisen darauf hin, dass vom Inhalt dieser Buchrolle keine Abänderung möglich ist. Es ist ein Originaldokument, das wurde jeweils versiegelt mit 7 Siegeln. Also auch keine Fälschung ist da irgendwie möglich. Noch etwas zeigen diese 7 Siegel. Der Inhalt dieser Buchrolle, der ist noch geheim. Und zwar so lange geheim, bis diese Siegel dann geöffnet werden. Und noch etwas wollen diese 7 Siegel uns sagen. Es geht nämlich hier auch um die Sicherung des Inhaltes. Also was da drin steht, das darf um keinen Fall verloren gehen, das darf auf keinen Fall vergessen gehen. Nach römischem Recht von damals, und hier braucht ja Jesus dieses Bild, dass es die damaligen Zuhörer verstanden haben, nach römischem Recht musste jedes Testament oder jede letztwillige Verfügung versiegelt werden mit 7 Siegeln. Und so geht es bei dieser Buchrolle, dieser geheimnisvollen Buchrolle, letztendlich auch um eine letztwillige Verfügung Gottes über die Zukunft der Menschen, des alten Planeten Erde und auch der neuen Welt Gottes. Aber jetzt haben wir gehört, jetzt wird ein großes Problem uns beschrieben. Und zwar ein zweiteiliges oder zweifaches Problem. Solange erstens, dass diese Buchrolle, diese geheimnisvolle Buchrolle verschlossen bleibt, kann der Inhalt nicht umgesetzt werden. Und zweitens, niemand ist da, der die rechtliche Kompetenz hat, der die notwendige Vollmacht hat, das notwendige Gewicht hat, oder hier heißt es, der würdig ist, dieses Buch zu öffnen. Ich lese es noch einmal. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief. Diese wichtige Frage, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, seine Siegel aufzubrechen? Aber da war niemand, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, der das Buch öffnen konnte. Und wir haben gehört und gelesen, Johannes ist so entsetzt über diese Tatsache, über diese Auswegslosigkeit. Es heißt hier, ich weinte sehr. Und vom Griechischen her ist es nicht nur so ein momentanes Berührtsein emotional, sondern da geht es um mehr, da geht es um ein starkes Weinen, da geht es um ein wiederholtes Weinen, da geht es um eine ganz tiefe Trauer. Und sein Schmerz ist ja nicht nur seelischer Art, sondern auch geistlicher Art. Wenn nämlich dieses Buch nicht geöffnet werden kann, dann scheitert der ganze Plan Gottes für die Zukunft. Das ist ihm hier bewusst. Deshalb dieses Heulen, dieses Weinen. Wenn dieses Buch nicht geöffnet werden kann, dann steht die ganze Zukunft dieser Erde und von uns Menschen auf dem Spiel. Dann sind wir Menschen alleine gelassen in dieser Welt. Und dann wird alles tatsächlich im Chaos enden, wie die Klimaaktivisten behaupten. Das war ihm da voll bewusst. Und deshalb dieses Weinen. Lest das noch einmal. Keiner war zu finden, der würdig gewesen wäre, ganzen Universum die Buchrolle aufzumachen und etwas von ihrem Inhalt zu erfahren. Darüber weinte ich sehr. Damit aus dieser Spannung möchte ich jetzt den Schlusspunkt setzen von dieser Predigt für heute. Diese Spannung müssen wir einfach ein bisschen aushalten bis zum nächsten Sonntag, wo dann die zweite Szene kommt, wo wir dann zum Zentrum des Kapitels vordringen. Aber ich möchte jetzt hier meine Predigt abschließen mit einem Zitat von einem der Pietistenväter, der württembergische Pietistenvater Johann Albrecht Bengel. Der hat nämlich einmal gesagt, die Offenbarung wurde nicht ohne Tränen geschrieben. Und wir können auch nicht ohne Tränen die Offenbarung richtig verstehen. Darf ich das nochmals lesen? Es steht auch im Predigtflyer. Denkt darüber nach in der nächsten Woche. Was ihr dazu meint, was Johann Albrecht Bengel sagt zu dieser Stelle, die Offenbarung wurde nicht ohne Tränen geschrieben und wir können auch nicht ohne Tränen die Offenbarung tiefer verstehen. Wie schnell fließen manchmal bei uns die Tränen? Und manchmal sind es Tränen, weil unser Ego gekränkt ist, weil unser Ego eingeschnappt ist. Und ich befürchte, dass bei Gott diese Tränen nicht so wertvoll sind. Aber wie wertvoll ist es, wenn wir beginnen, Gottes Gedanken in dieser Offenbarung, diesem letzten Buch der Bibel, tiefer zu verstehen. Da können sogar Tränen fließen. Und die sind vor Gott kostbar. Darf ich es mal so sagen, ein bisschen salopp, in diesem positiven Sinn wünsche ich euch eine tränenreiche Woche. Ihr nehmt das positiv auf. Man muss hier ein bisschen hineinsteigen. Denn wenn wir in die Tiefe hineinsteigen, ich glaube, dann kommen uns auch die Tränen. Und da haben wir angefangen, ein bisschen etwas zu verstehen, was Gott uns in diesem letzten Buch sagen will. Aber ich möchte jetzt gerne noch mit uns beten und dann singt uns, spielt uns die Band nochmals ein letztes Loblied, wo wir nochmals einstimmen dürfen. Darf ich euch bitten, aufzustehen zum Gebet? Und wir bleiben dann gleich stehen. Allmächtiger Gott, in Jesus bist du unser himmlischer Vater, dem wir ganz nahe sein dürfen, wie wir gesungen haben. Und danke vielmal, dass es nur durch dich möglich ist, dass wir aus Gnaden vor deinem Thron stehen dürfen. Und danke auch für das Privileg, dass du uns selber heute durch dein Wort direkt zu deinem Thron geführt hast. An dem Ort, wo du mit deinem Vater regierst, Jesus. Du hast alles unter Kontrolle. Du Vater im Himmel, du hast alles im Griff. Und wir danken dir, dass du deinen Plan, den du dir seit Urzeiten ausgedacht hast, ausführst bis ans Ende. Und dass du uns damit hineinnehmen willst. Wir möchten dich loben mit diesen vier geheimnisvollen Wesen und mit dieser ganzen ältesten Schar, zu der wir im erweiterten Sinn auch dazugehören, möchten sagen zu dir: Würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen werden. Wir danken dir für deine Erlösungsmacht, dass wir vor deinem Thron stehen dürfen, dass wir mit hineingenommen werden in deine wunderbare Zukunft. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge, auch aller Dinge, die auf Erden. Deshalb möchten wir immer wieder neu auch unsere Kronen, die du uns geschenkt hast, vor dir niederlegen. Auf dich ausgerichtet bleiben. Und hilf uns, dass wir nicht aufgefressen werden von so vielen Nebensächlichkeiten, nicht aufgefressen werden einfach ganz vom Alltag, sondern dass diese Fokussierung auf dich bleiben darf, auch gerade in der nächsten Woche. Da bitten wir dich darum. Und danke, dass du uns darin hilfst. Und wir bitten dich auch für alle Schwachen, für alle Kranken in unserer Gemeinde, sei ihnen auch an diesem Tag und in der nächsten Woche ganz nah. Amen.